Gut, ich würde am Anfang gerne noch mal beten. Ich danke dir, Herr, dass du da bist in unserer Mitte, dass wir das merken und spüren, und ich bete, dass du uns jetzt so auch durch dein Wort begegnest und dass du in unser Leben hineinsprichst und uns persönlich ja, das sagst und das in uns auswirkst, was du möchtest, Herr. Herr, dein Wort hat Kraft und ich bete darum, Herr, ja, dass wir das erleben und erfahren, Herr, wie du durch dein Wort in unserem Herzen Dinge belebst und neu machst. Amen. Gut, gebt ihr mir hier mal das Bild. Eine Schatztruhe. Wir haben mit Kindern auf Kindercamps in Polen, wo wir waren jüdische Kinder aus Weißrussland meistens da. Dort haben wir immer eine Schatzsuche gemacht. Dort war das auch gut, dort war sandiger Boden, da konnte man die Truhe tief vergraben. Und das war für die Kinder immer spannend, wenn wir gesagt haben, heute gibt es eine Schatzsuche. Ja, da war eine gewisse Spannung da, da war eine gewisse Erwartung da. Und die haben sich da auf den Weg gemacht, weil die wussten, der Einsatz, der lohnt sich, da gibt es was zu finden. Wenn wir zurückschauen in die Geschichte, dann gab es in Amerika Goldsucher. Die haben sich auf den Weg gemacht, um ein bisschen Gold zu finden. Wie viele haben da alles zurückgelassen, nur um so ein bisschen Gold zu finden? Und sie hofften, reich zu werden. Was haben die da alles für Strapazen auf sich genommen? Im Winter, durch tiefen Schnee, manche sind da sogar umgekommen. Nur wegen ein bisschen Gold, einen Schatz zu finden. Gold zu finden. Und das tut der Mensch noch heute. Die tiefste Goldmine befindet sich in Südafrika, fast 4 Kilometer unter der Erde. Die Bergleute arbeiten dort bei Temperaturen bis zu 50 Grad Celsius. Die Einfahrt dauert ca. 2 Stunden. Aus einer Tonne Gestein werden ca. 9 Gramm Gold gewonnen. Was für ein Aufwand wird betrieben, nur um ein bisschen Gold zu kriegen. Heute. Das alles unternimmt der Mensch, um Gold zu fördern. Ich möchte heute einen Schatz vorstellen, der noch viel wertvoller ist. Das ist das Wort Gottes. Dieses kostbare Wort hier. Psalm 119, der redet ausführlich davon. Luther hat es überschrieben mit die Herrlichkeit des Wortes Gottes, beziehungsweise das güldene ABC. Und der Psalmschreiber, der bezog sich dabei auf die Tora, die 5 Bücher Mose. Das war Gottes geschriebenes Wort, was die vorliegen hatten, welches dem Volk Israel vorlag, welches es kannte bzw. kennen sollte. Und zu Jesu Zeiten war das so, da unterrichteten die Rabbis die Kinder in der Tora. Ab 6 Jahren sind die da unterrichtet worden. Und mit 10 Jahren kannten im Normalfall die Kinder die Tora auswendig. Die Juden wussten, was für ein Schatz dieses Wort Gottes war. Und die haben das ihren Kindern, ihrer jungen Generation weitergegeben. Wie kostbar ist dem Schreiber dieses Psalm 119 Gottes Wort in seinem Leben geworden? 7-mal bringt er darin zum Ausdruck, dass er Freude hat am Wort Gottes. Und mit meiner Botschaft heute möchte ich euch gerne den unübertroffenen Wert dieses Schatzes vor Augen malen und somit die Freude am Wort Gottes in uns wecken. Wenn sie schon da ist, umso besser. Punkt 1. Die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist nicht nur ein Buch, sie ist Gottes Wort. Wir lesen in 2. Timotheus, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Das ist also ein Buch, was Gott selber in Auftrag gegeben hat. Menschen haben es geschrieben, aber sie waren von Gottes Geist inspiriert. Die Bibel ist von daher nicht ein Buch wie jedes andere. Es ist ein ganz besonderes Buch. Es ist ein Buch Gottes. Es sind Worte des lebendigen Gottes an uns gerichtet. Er teilt sich uns dort mit. Von daher ist es ein ganz kostbares Buch. Es ist ein Schatz, der unermesslichen Reichtum in sich birgt. Und in diesen zwei Versen hier leuchtet schon ganz viel vom Reichtum dieses Schatzes auf. Ja, wir lesen hier: Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg, erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt, und so weiter. Da leuchtet schon was auf, was für ein Reichtum in diesem Schatz drin ist. Ich frage uns, ist uns das bewusst, wenn wir unsere Bibel aufschlagen und lesen, und die Jüngerschaftsschüler trainieren sich da drin, das täglich zu tun, dass wir es da mit diesem Wort des lebendigen Gottes zu tun haben, dass uns Gott begegnet in seinem Wort, begegnen möchte, was für ein Schatz das ist, den wir da aufschlagen dürfen. Wie gesagt, ich war manchmal in Polen zu diesen Kindercamps und wir sind dann mit den Kindern am Sabbat in die Synagoge nach Warschau gegangen. Und dort habe ich das erste Mal Synagoge erlebt, miterlebt. Und es war für mich schon besonders zu sehen, wie die Juden mit dem Wort Gottes umgehen. Die Tora, die wird in der Synagoge gelesen und das sind solche Tora-Rollen, die sind in den richtigen Tora-Schrein drin. Und die werden dann rausgeholt und die wird dann gelesen während dieses Gottesdienstes. Das ist was ganz Besonderes in diesem Gottesdienst in der Synagoge, wenn die Tora aus dem Schrank geholt wird. Da geht was los, da stehen die Männer auf, da gehen die vor, da tanzen die, da feiern die. Du denkst, du siehst nicht richtig. Die freuen sich, dass jetzt das Wort Gottes aus dem Schrank rauskommt und dass sie das Wort Gottes lesen dürfen. Das hat mich sehr bewegt, welche Freude die Juden am Wort Gottes haben, welche Ehrfurcht auch vor dem Wort Gottes bei den Juden da ist. Es ist das heilige Wort Gottes, wo Gott ihnen begegnet. Und das bringt die zum Ausdruck, das wird deutlich. Ich denke, da haben wir manchmal was verloren. Es ist Gottes Wort. Nächster Punkt, Gott und sein Wort sind eins. Johannes 1, der erste Vers, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Diese Verse mögen vielleicht etwas kompliziert klingen, aber bringen sie doch zum Ausdruck, dass Gott und sein Wort in Einheit sind. Was Gott sagt, das meint er so. Was er sagt, das verkörpert er. Das sollte bei uns Menschen auch so sein, ist aber nicht immer so. Wir täuschen manchmal Menschen mit unseren Worten, das macht Gott nicht. Wir manipulieren manchmal mit unseren Worten, das macht Gott auch nicht. Wir lügen manchmal mit unseren Worten, auch das macht er nicht. All das tun wir bewusst oder unbewusst, aber es macht deutlich, wir und unsere Worte sind nicht so eins, wie das bei Gott der Fall ist. Und Gott untermauert diese Einheit zu seinem Wort, indem er sein Wort vor unseren Augen erfüllt. Wir sehen in der Bibel, in der Geschichte mit seinem Volk Israel, wie Gott sein Wort erfüllt hat und es bis heute tut. Denken wir nochmal an die Weihnachtsgeschichte. Die kennen wir. Da sagt Gott durch die Propheten voraus, dass der verheißene Messias in Bethlehem zur Welt kommen wird. Nun denkt mal darüber nach, was Gott alles in Bewegung gesetzt hat, damit sein Wort erfüllt wird. Der Kaiser in Rom, Augustus, damals der Weltherrscher, wird von Gott bewegt, gerade zu dem Moment, wo Maria schwanger ist, in der Volkszählung auszurufen, dass Maria und Josef sich von Nazareth auf den Weg machen und dann genau zu dem Zeitpunkt in Bethlehem sind. Gott höchstpersönlich kümmert sich darum, dass der Kaiser so eine Idee kriegt, damit sein Wort erfüllt wird und Jesus in Bethlehem zur Welt kommt. Da sagt Gott seinem Volk, dass er es zerstreuen wird in alle Länder der Erde und dass er es wieder im Land Israel sammeln wird. Circa 1900 Jahre war sein Volk zerstreut in alle Welt. Seit 1948 gibt es wieder den Staat Israel, der durch ein Wunder Gottes entstanden ist und trotz aller Versuche aus der islamischen Welt bis heute nicht zu vernichten, auszulöschen ist. Gott sammelt sein Volk in seinem ihm verheißenen Land. Und es geschieht vor unseren Augen, heute noch. Die Juden kommen zurück. Siehst du das? Nimmst du das wahr? Gottes Wort erfüllt sich vor unseren Augen. Ich habe mir einen Vers aus Jesaja, da schreibt der Jesaja darüber. Wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und wie Tauben zu ihren Schlägen? Denn auf mich hoffen die Inseln und die Schiffe von Tarsis ziehen voran, um deine Kinder aus der Ferne zu bringen. Der Prophet Jesaja, der sieht hier was. Der sieht Flugzeuge. Aber die kennt er noch gar nicht. Das gibt es damals nicht. Und er beschreibt das. Ja? Wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen, wie Tauben herzukommen und die Kinder Israels nach Hause bringen? Der sieht das schon. Genial. Heute erfüllt sich das in unserer Zeit, dass die Juden mit den Flugzeugen aus vielen Ländern dieser Erde zurückkommen nach in ihr Land. Mit Schiffen. Geschieht auch heute. Es geschieht dieses Wort vor unseren Augen. Der Prophet hat es damals schon gesehen. Gott erfüllt es. Also Gott hält, was er sagt. Er ist treu. Gott steht zu seinem Wort. Damit wir es glauben, erfüllt er sein Wort vor unseren Augen. Gott und sein Wort sind eins. Was wir sagen, entspringt unserem Herzen. Unsere Worte sind Ausdruck unseres Herzens und Wesens. Durch unsere Worte offenbaren wir unseren Mitmenschen uns selber. Sie können entdecken, was in uns lebt, im Positiven wie auch im Negativen. Es wird sichtbar für die anderen, was in uns drin steckt. Da verletzt mich einer und schon kriegt er ein paar deftige Worte zurück. Die Worte machen deutlich, du hast mich verletzt. Ein anderer scheint das vielleicht gelassener wegzustecken, frisst das rein in sich, aber bei einer Kleinigkeit läuft dann das Fass über und allerlei Schimpfwörter fliegen durch die Luft. Das macht deutlich, mich hat das alles verletzt. Da ist einer, der freut sich oft und ist dankbar und er drückt seine Freude und Dankbarkeit mit Worten aus. Angenehm, wenn man solchen Menschen begegnet. Ein anderer, der motzt viel herum, hat ständig etwas auszusetzen. Scheint die Sonne, ist es zu heiß. Regnet es, ist es zu nass. Das drückt einfach aus, er ist unzufrieden. Unzufriedene Menschen haben immer was zu meckern. Wir sehen, unsere Worte bringen zum Ausdruck, was in uns ist. Bei Gott ist es auch so. Seine Worte offenbaren uns sein Wesen. Und was für ein liebevolles, reines, gerechtes, sanftes und wahrhaftiges Herz offenbart er uns da. Durch die Bibel gibt uns Gott Einblick in sein Herz. Durch sein Wort können wir ihn kennenlernen. Ist das nicht ein ganz kostbarer Schatz? Mir ist das ganz wertvoll. Gott gibt uns Einblick in sein Innerstes, weil er sich uns mitteilen möchte. Weil er uns sein Herz und Wesen zeigen möchte. Weil er unser Vertrauen wieder erwecken möchte, weil er mit uns Gemeinschaft leben möchte, weil er uns so sehr liebt. Und deswegen wird die Bibel auch als ein Liebesbrief Gottes an uns Menschen bezeichnet. Sein Wort lässt Vertrauen in ihn, in unseren Herzen wachsen. Ich habe hier ein Beispiel aus Gottes Schule mit mir. Meine Aufgabe ist unter anderem auch vor solchen Jüngerschaftsschulwochenenden den Einkauf zu erledigen. Ich kriege immer von der Küchenchefin eine große Liste, mal ist es die Kerstin, mal die Ute, mal jemand anders. Und ich darf dann mit der langen Liste losrücken. Und wenn ich da im Netto auflaufe und für 50 Leute für 2 Tage einkaufe, das ist allerhand, das sind meistens 2 Wagen. Und wenn man mit so einem vollen Wagen an der Kasse steht, die Leute hinterein, könnt ihr euch vorstellen, wie die das freut. Und Das passt ja gar nicht alles aufs Band drauf, was du in dem Wagen drin hast. Ja? Und ich lade dann mal aus und lade aus. Und dann ist mir das am Anfang, wo ich diese Ladung hatte, aufgefallen. Da standen manches Mal hinter mir welche, die hatten nur 2, 3 Backen Milch in der Hand oder was. Und dann habe ich gesagt, ach, sie können ruhig vorgehen, bei mir dauert das noch. Ich bin längst fertig, ach, sie sei längst fertig, bis ich dran bin. Und habe die da vorgeschickt. Und das habe ich immer wieder mal gemacht. Und dann habe ich erlebt, manchmal hat man was vergessen, muss man nochmal neu. Steht man selber an der Kasse und hat bloß 2 Bäckeln in der Hand. Auf einmal passiert es mir, dass die Leute sagten, jetzt können Sie vorgehen. Und mir ist dann bewusst geworden, dass Gott sagt, wer gibt, dem wird gegeben. Oder was du willst, was die Leute dir tun sollen, dass du ihnen auch. Das sind Gesetzmäßigkeiten Gottes. Ich habe angefangen, unbewusst, ja, denen einen Vortritt zu geben und erlebe, jetzt geben die mir einen Vortritt. Und ich habe kapiert, dass das Wort Gottes ist und dass es ein Gesetz Gottes ist und dass das funktioniert. Und nun übe ich mich darin und darf die Realität von diesem göttlichen Gesetz immer wieder mal erfahren und freue mich darüber. Man kann sich da auch in vielen Bereichen üben, ja. Man entdeckt das in so kleinen Dingen und dann darf man sich weiter üben im Leben. Halten wir fest, Gott und sein Wort sind eins. Das passt so, das stimmt so, es ist so. So wie es da steht, so ist es. Ich darf das für bare Münze nehmen und da wären wir schon beim Nächsten. Gottes Wort ist Wahrheit. Wir lesen es in Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist Wahrheit. In unserem Sprachgebrauch gebrauchen wir Wahrheit in folgendem Sinn. Das ist wahr und das ist falsch. Richtig und verkehrt, Wahrheit und Lüge. Im Sinn der Bibel bedeutet es noch mehr. Wenn die Bibel von Wahrheit spricht, dann spricht sie von der Wirklichkeit bzw. von der Realität. Wahrheit bedeutet also, so sieht Gott die Dinge. So sind sie in Gottes Augen realistisch. So verhält es sich in Wirklichkeit. Wenn du wissen möchtest, wie es sich mit dem Leben nach dem Tod verhält, dann lies die Bibel. Wenn du wissen möchtest, wie es sich mit der Realität der geistlichen Welt verhält und welchen Einfluss sie auf unser Leben hat, dann lies deine Bibel. Wenn du wissen möchtest, was dein Schöpfer sich mit deinem Leben gedacht hat, dann lies die Gebrauchsanweisung dafür. Und wenn du wissen willst, was Gott über dich denkt, dann lies seinen Liebesbrief. Die Wahrheit, die Wirklichkeit entdeckst du in seinem Wort. Das findest du in keinem Lexikon, sondern in seinem Wort. Das ist doch für unser Leben ein ganz kostbarer Schatz. Welche Auswirkungen das für uns hat, lesen wir in Johannes 8. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir in seinem Wort bleiben, das heißt, wenn wir es lesen, wenn wir es beständig in uns aufnehmen, dann werden wir die Wahrheit erkennen. Dann werden wir erkennen, wie Gott unser Leben sieht, wie Gott unsere Umstände sieht. Dann werden wir die Möglichkeiten Gottes entdecken. Und das wird uns frei machen von allen Lügen in uns, von der Last der Sünde, von Gebundenheiten in unserem Verhalten und von Sorgen, die wir uns machen. Ich habe wieder ein persönliches Beispiel an dieser Stelle. Ich bin so als Kind aufgewachsen mit einem Bild von Gott, wo ich gedacht habe, Gott ist ein strenger Richter. Der passt genau auf, was ich mache und passt genau auf, dass ich ja nichts verkehrt mache. Das Bild war da in mir, ist natürlich verkehrt gewesen, aber so habe ich gedacht von Gott. Ja. Ich habe mir Mühe gegeben, ein guter Mensch zu sein, ein guter Christ zu sein und habe gedacht, ich muss mir meine Erlösung verdienen. Das war mein Denken. Ich habe dann feststellen dürfen, beziehungsweise Gott hat es mir gezeigt, Jesus hat für mich alles vollbracht, das habe ich annehmen dürfen, durfte ein Kind Gottes werden. Aber ich habe dieses Denkmuster mit in meine Beziehung zu Gott reingenommen und habe des Öfteren immer wieder gedacht, ich muss mir Sachen bei Gott verdienen. Ich muss gut sein, um gesegnet zu sein. Ich muss gut sein, gut genug sein, vielleicht geistlich genug sein, um geliebt zu sein, um gesegnet zu sein. Solches Denken habe ich mit reingenommen. Das ist eine Art von Selbstgerechtigkeit, dass man denkt, ich muss alles richtig machen, dann ist alles okay. Und das ist nicht richtig. Und ich habe das dann entdecken dürfen. In einer Woche hat mich Gott mal so beiseite genommen Und da hat er mir in seinem Wort gezeigt, du Klaus, pass auf, Jesus hat alles für dich gemacht. Jesus ist deine Gerechtigkeit. Und du bist gerecht vor mir aufgrund deines Glaubens an Jesus, aufgrund dessen, was Jesus getan hat für dich. Diese Wahrheit, die ist in mein Herz gerutscht in dieser Woche. Und ich habe das erleben dürfen, welche Freiheit das für mich gebracht hat. Es hat mich frei gemacht von dieser Selbstgerechtigkeit, von diesen eigenen Anstrengungen. Ich konnte vor Gott sein als Kind, so wie ich bin, und durfte wissen, ich bin geliebt. Ich muss mir das nicht erarbeiten oder verdienen. Es war eine wunderbare Freiheit, die ich da erlebt habe, weil Gott mir die Wahrheit ins Herz geschrieben hat, durch sein Wort. Wie befreiend ist es für unser Leben, wenn wir die Wahrheit in unserem Herzen erkennen. Und es geschieht, wenn wir in seinem Wort bleiben. Welch ein edler Schatz wird uns Gottes Wort durch solche Erfahrungen. Eine Sache ist mir an der Stelle noch wichtig. Gottes Wort ist Wahrheit und der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, um die Wahrheit zu erkennen. Das können wir uns nicht selber nehmen. Die Wahrheit bleibt uns ansonsten verborgen. Das muss uns der Heilige Geist aufschließen und offenbaren. Der Heilige Geist ist der Schlüssel zu dieser Schatztruhe des Wortes Gottes. Ohne Schlüssel hast du keinen Zugang zum Schatz. Wir haben das bei dem Geländespiel mit den Kindern auch so gemacht. Wir haben dir als erstes die Schatztruhe finden lassen. Die war aber verschlossen. Der Schlüssel war nicht da. Den durften sie dann noch suchen und finden. Der Schlüssel fehlte noch. Du brauchst den Schlüssel, um an den Schatz zu kommen. Und für mich ist der Heilige Geist so ein Schlüssel für das Wort Gottes, dass er uns das aufschließt und erklärt für uns, dass wir es verstehen, für uns ganz persönlich. Deswegen bete, wenn du deine Bibel aufschlägst oder eine Predigt hörst, dass der Heilige Geist jetzt zu dir redet und es dir lebendig macht und du verstehst, was er dir sagen möchte. Das brauchen wir. Ein weiterer Punkt. Gottes Wort ist wie ein brennendes Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Wir lesen das bei Jeremia 23. Gottes Wort ist wie ein brennendes Feuer. Brennend wie Feuer. Das klingt erstmal nicht so angenehm. Wenn es bei uns brennt, dann holen wir erstmal die Feuerwehr. Aber lasst uns mal anschauen, was Gottes Wort in unserem Leben verbrennt. Es vernichtet die Sünde. Es verbrennt das Böse in uns. Und das hört sich doch ganz gut an. Die Bibel vergleicht es auch in dem Bild, wo wir wie das Gold im Feuer geläutert bzw. gereinigt werden. Das Gold wird von dem übrigen Gestein getrennt, wird dadurch reiner und brauchbarer. So kann es jetzt verarbeitet werden. Gottes Wort möchte uns reinigen von unserer Sünde, von unserem alten Wesen. Und so wird unser Leben erneuert und ein Segen für andere. Ist es nicht ein genialer Dienst, den das Wort Gottes hier in uns vollbringt? Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Hast du schon mal mit einem Hammer einen großen Stein zerschlagen? Ich habe meinen Hammer mit. Hämmer, ein Hämmerchen, ja, für manchen. Mit dem kann man sich vielleicht nicht an den großen Stein ranwagen. Aber wenn du immer wieder mit so einem Hammer schlägst auf so einen Stein, draufhaust und draufhaust und draufhaust und es ordentlich tust, ja, es wird sich etwas bewegen in dem Stein. Innen drinnen fängt er an, bröckelig und rissig zu werden und irgendwann macht es Krach und das Ding fliegt auseinander. Du schlägst mit dem Hammer immer wieder. Jeder Hammerschlag, wenn du das schon mal ausprobiert hast, war notwendig, damit der Stein zerschlagen werden konnte. Jeder war notwendig. Und so ist es auch mit Gottes Wort. Es zerschlägt Festungen in unseren Gedanken. Was können solche Festungen sein? Ich bin nichts wert. Ich bin nicht geliebt. Ich kann nichts. Können solche Festungen sein. Und dann kommt Gottes Wort. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Aha, auch ich bin geliebt. Die ganze Welt, auch ich gehöre dazu. Manu hat es ja schön erklärt bei der Kinderstunde, die wir hier hatten. Die Welt, Jeder gehört dazu. Auch ich. Erster Schlag. Nichts kann uns scheiden von Gottes Liebe. Ah, nichts scheidet mich von seiner Liebe. Ich bin geliebt. Zweiter Schlag. Meine Liebe ist ausgegossen in eure Herzen. Lesen wir im Wort Gottes. Nächster Schlag. Und so kommt ein Schlag nach dem anderen, bis die Gedankenfestung, ich bin nicht geliebt, zerschlagen ist und ich die Wahrheit im Herzen erfassen kann. Jeder ist nötig. Jeder ist wichtig. Merkt ihr hier was? Wenn wir im Wort bleiben, erster Schlag, zweiter Schlag, wenn wir im Wort bleiben, bis der Felsen zerschlägt, so werden wir die Wahrheit erkennen. Ich bin geliebt von Gott und es befreit mich, als ein geliebtes Gotteskind zu leben. Es ist doch wunderbar, was Gottes Wort in uns vollbringt. Wunderbar. Das ist oft, an dem Bild wird es deutlich, ein verborgener Dienst. Wenn der erste Schlag des Hammers geschieht, da siehst du noch nichts. Manchmal sind da 10 Schläge und es ist immer noch nichts passiert. Es ist ein verborgener Dienst, aber es geschieht etwas im Inneren. Und irgendwann ist der Felsen zerschlagen und du entdeckst die Wahrheit und erkennst sie und ergreifst sie. Gottes Wort ist wirksam in uns. Hebräer 4, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes ist ein wirksames Wort. Es scheidet in uns seelisches Verhalten von geistlichem Verhalten. Das heißt, es zeigt uns, wo wir in Gottes Art reagieren und wo wir in menschlicher Weise reagieren. Wo wir aus Liebe handeln oder wo wir aus unserer Selbstzentriertheit heraus handeln. Beispiel, du hilfst jemanden, weil du ihm Gutes tun möchtest oder weil du seine Anerkennung möchtest. Warum machst du das? Gottes Wort würde die Motivation deines Herzens, die Gesinnung deines Herzens aufzeigen. Es ist ein Richter und Gedanken der Gesinnung unseres Herzens. Wir selber erkennen das manchmal gar nicht, warum wir etwas tun, beziehungsweise was uns dazu antreibt. Das Wort Gottes offenbart unsere Herzenshaltung. Dies tut es nicht, um uns zu verurteilen, sondern um uns Erkenntnis über unser Herz zu geben, um uns zu erneuern. Es zeigt uns, wo unsere Motive Erneuerung nötig haben. Das ist doch ein wertvoller Dienst, den uns Gottes Wort tut. Es ist für uns wie ein Spiegel, in dem wir uns selber erkennen können. Gottes Wort hat noch mehr Auswirkungen. Eine davon lesen wir beim Jeremia. Der schreibt, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Das ist inmitten eines Klagelieds geschrieben, formuliert Jeremia diese Aussage über Gottes Wort. Wie kostbar ist ihm das Wort Gottes in seinem Leben geworden. Und sein Leben und sein Auftrag waren nicht einfach. Wenn wir das lesen, was Jeremia durchlebt hat, das war kein Zuckerschlecken, dieses Leben. Aber das Wort Gottes war ihm so kostbar und so wertvoll, dass er das hier so zu Papier bringt. Welche wunderbare Auswirkungen haben sie in seinem Herzen, Wonne und Freude. Kennt ihr das? Ich hoffe ja. Ich hoffe, dass euch Gottes Wort schon so erquickt hat und so wertvoll geworden ist. Wie oft bin ich durch eine Predigt oder einen Bibelvers erquickt worden in meinem Inneren? Das Wort Gottes ist Jeremia zu einem ganz kostbaren Schatz geworden. Gottes Wort hat Kraft. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Alles ist durch Gottes Wort entstanden. Erinnern wir uns an den Schöpfungsbericht und Gott sprach. Es werde Licht und es ward Licht. Er sprach. Er sprach in das Nichts hinein und es ward. Gott sprach. Welch schöpferische und lebensschaffende Kraft hat Gottes Wort? Gottes Wort ist voller Kraft, voller Leben. Es schafft neues Leben. Es bringt neues Leben in uns hervor, wenn wir unser Leben Gott anvertrauen, dann schafft er in uns neues Leben. Wir werden von Neuem geboren, sagt uns sein Wort. Und wir lesen dazu beim Petrus, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Gott hat nicht nur alle Dinge durch sein Wort ins Leben gerufen, er erhält auch alle Dinge durch sein Wort und wirkt mit seinem Wort lebenswiederherstellend in unser Dasein hinein. Denken wir an Jesus. Er sprach zu dem Sturm und den Wellen, der Wind legte sich, der See war still. Er sprach, sei sehend, und der Blinde sah wieder. Er sprach, steh auf und geh umher, und der Lahme stand auf und konnte wieder gehen. Er sprach zu den Dämonen, fahrt aus, und sie fuhren aus. Gottes Wort heilt und befreit, es ist voller Kraft. Der Engel des Herrn kam zu Maria und sprach, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und daraufhin ward Maria schwanger und brachte einen Sohn zur Welt, Jesus. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Welch gewaltige Botschaft. Was haben wir hier für Dynamit in der Hand? Das Wort Gottes, eine Kraft, die unser Leben und das Leben anderer erneuern kann. Was für ein gewaltiger Schatz ist es doch. Wollen wir diese lebensbringende und lebenserneuernde Kraft erleben, dann lasst uns Gottes Wort lesen und hören mit der Erwartung, dass er sein Wort in unser Leben hineinspricht. Wir lesen in Jesaja 50, denn wie der Regen fällt vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Gottes Wort wird nicht leer zurückkehren zu Gott. Es wird in unserem Leben ausführen, wozu er es gesandt hat. Gottes Wort hat Kraft. Ja, es ist eine Kraft Gottes, die in uns wirksam sein möchte. Und wenn Gott dir sagt, du bist geliebt von mir, dann sind das nicht nur Worte, sondern dann ist da eine Kraft drin und diese Worte dringen in dein Herz und bewirken in dir Freude und Geborgenheit, wenn Gott dir das in dein Herz hineinspricht. Ich habe drei kleine Mädels zu Hause. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo ich die Timi, unsere Jüngste, so geschuckelt habe hier, wo sie so ganz klein war, wo sie oft getragen werden müssen. Und ich habe die Zeit immer genutzt, wenn ich meine ganz Kleine auf dem Arm hatte. Und bin ja einfach so über den Kopf gefahren, habe sie gestreichelt und habe das gesagt, Timmy, dein Papa hat dich lieb. Weil ich weiß, dass sie das aufnehmen und dass das ganz wichtig und wertvoll ist für so ein kleines Kind, wenn das hört, dass es der Papa lieb hat. Das sind Worte der Liebe, die in das Herz des Kindes dringen und die was auswirken und ausrichten. Werdet ihr als Eltern wissen und auch gemacht haben. Und so ist es. Gott spricht sein Wort in unser Leben hinein und es hat eine Auswirkung in unserem Leben. Und ich tue das und weiß das für meine Kinder, weil das wichtig und wertvoll ist für sie, dass sie sich geliebt wissen. Das ist wichtig. Und Gott weiß das auch und er spricht das in dein Leben hinein. Ich liebe dich, du bist mein Kind, wenn du sein Kind bist. Also Gott spricht zu dir durch sein Wort und es bringt dir Leben. Gottes Wort ist eine Lebensquelle für uns. Sind wir gleich beim nächsten. Seine Worte sind Leben für uns. Jesus sagt zu seinen Jüngern, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Eine Frage an euch, verstanden die Jünger alles, was Jesus ihnen sagte? Nee, sie verstanden vieles noch nicht. Ja? Vieles ging ihnen erst später auf. Und doch waren seine Worte für die Jünger Leben. So ein Beispiel für mich sind die Emmaus-Jünger, die nach der Auferstehung Jesu mit Jesus da unterwegs waren, Jesus nicht erkannten und Jesus mit ihnen redet und ihnen die Schrift erklärt und auslegt. Und sie dann im Nachhinein sagen, und als sie Jesus erkennen, brannte nicht unser Herz auf dem Weg, als er zu uns redete. Ja, das Wort haben sie nicht verstanden, die haben es noch nicht auf die Reihe gekriegt. Aber es ist in ihr Herz gedrungen und es war Leben für sie und es hat was ausgelöst in ihnen. Es geht also nicht darum, dass wir sie nur mit dem Verstand verstehen, das ist auch wichtig, aber es geht darum, dass wir sie im Herzen aufnehmen. Den Rat gibt Gott seinem Volk schon ganz am Anfang. Sie sollen sich sein Wort zu Herzen nehmen. Ihr Jüngerschaftsschüler dürfte das heute früh in der stillen Zeit gelesen haben. Sie sollen sich sein Wort zu Herzen nehmen. Das müssen wir beherzigen. Mit dem Herzen wird geliebt, mit dem Herzen wird geglaubt und, und. Die entscheidenden Dinge spielen sich in unserem Herzen ab. Und deswegen muss Gottes Wort in unser Herz dringen. Es muss in unserem Herzen gelangen, dort muss es ankommen. Weil dort wird es das auswirken, was für unser Leben so nötig und wichtig ist. Wir brauchen das, denke ich, wenn wir Botschaften hören, eine Predigt hören, die Bibel lesen, dass wir immer wieder mit so einem offenen Herzen vor Gott sind und mit einem Herzen aufnehmen wollen. Ich kann mich erinnern, ich bin früher auch manchmal mit Gruppen in Sarajevo gewesen. Wir haben dort eine Arbeit unter Romas besucht, so eine Art Missionseinsatz gemacht. Und wir waren dann sonntags im Gottesdienst und die Susi, die hat uns versucht zu übersetzen, aber das war nicht so einfach. Wenn du mitten irgendwo sitzt und mehrere Leute da um die Susi drumherum sitzen, ich habe gemerkt, das war mir zu kompliziert zuzuhören. Ich habe da nur Brocken mitgekriegt. Und ich habe dann innerlich zu mir gesagt, ich habe mitgekriegt, um welchen Bibeltext es ging. Ich habe den Bibeltext genommen und habe gesagt, Herr, jetzt red du zu mir. Und ich habe das zweimal dort in Sarajevo so erlebt, dass wo ich nur mit meiner Bibel da saß und so auf Gott ausgerichtet war und gesagt hat, Herr, ich verstehe den da vorne nicht, vom Übersetzer kriege ich auch nicht viel mit, jetzt musst du zu mir reden. Ich habe das gemerkt, Gott hat in mein Herz gesprochen. Ich habe zweimal, waren zwei unterschiedliche Jahre, das so gemerkt, wie Gott zu mir geredet hat und mir wirklich was erklärt hat und wie das Wort Gottes in mein Herz gedrungen ist. Ich habe gemerkt, dort war ich so angewiesen darauf. Hier in Deutschland setzt man sich vielleicht manchmal hin und sagt, mal sehen, was der Prediger erzählt oder was sie da vorne alles so machen. Und da fehlt uns vielleicht manches Mal so diese Ausrichtung mit dem Herzen so, Gott, was hast du mir zu sagen? Herr, wo willst du mir begegnen? Wenn wir mit dieser Ausrichtung da sind, ich denke, dann empfangen wir immer was. Also mir ist das da so gegangen, ich habe das so gemerkt. Und manchmal tun wir vielleicht auch zu viele Sachen versuchen, mit dem Verstand erstmal aufzunehmen. Ist richtig und gut, aber das Herz muss offen sein für das, was uns Gott zu sagen hat. Und das brauchen wir, dass das Wort Gottes dort hineindringt und zum Leben wird in uns. In den Ordnungen Gottes zu leben, ist erfülltes Leben. Die Ordnungen Gottes für das Leben im Allgemeinen wie auch für das Zusammenleben sind so gut. Die werden leider in unserer Welt immer mehr über Bord geschmissen. Je mehr ich mit Gott unterwegs bin, umso mehr staune ich über die Weisheit Gottes, die in seinen Ordnungen liegt. Zum Beispiel der Ruhetag, den Gott eingerichtet hat. 6 Tage sollst du arbeiten, einen Tag Ruhe. Dieser Ruhetag, wie wichtig ist der für uns Menschen? Wir brauchen den, dass wir einen Tag Ruhe haben. Zur Ruhe kommen vor Gott, aber auch zur Ruhe kommen von aller Arbeit, mal alle Arbeit wirklich sein lassen. Und zur Ruhe kommen. Oder die Ehe von Mann und Frau, was für ein kostbares Geschenk hat uns Gott da gegeben und geschenkt für das Zusammenleben als Familie. Es ist so etwas Wertvolles und Kostbares. Die Ordnungen Gottes sind so gut. Ein Leben in Gottes Ordnungen bringt uns ganz viel Segen und Freude. Und das Wort Gottes ist Nahrung für unseren inneren Menschen beziehungsweise für den neuen Menschen in uns. Jesus sagte dem Teufel, als dieser ihn versuchte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Die Nahrung für unseren Körper, die nehmen wir doch auch regelmäßig ein. Es will doch keiner von uns verhungern. So lasst uns auch den neuen Menschen in uns, der von Gott geschaffen ist, nicht verhungern. Lasst uns ihm das tägliche Brot zuteil werden, auf das er wachse und reife. Das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Das ist die Waffe unserer Rüstung, mit der wir den Feind überwinden können. Wir waren ja gerade bei der Versuchung Jesu und erzählen wir, wie Jesus das Wort Gottes dreimal gebraucht, um den Angriffen des Feindes zu widerstehen. Und wie Jesus können auch wir mit dem Wort Gottes unser Feld behalten und den Feind überwinden. Wer möchte das nicht? Wer möchte sich schon vom Feind überwältigen lassen? Das möchte keiner von uns. Also lasst uns im Wort Gottes zu Hause sein, damit der Heilige Geist sein Schwert in unserer Hand gebrauchen kann. Er kann es uns dann in der jeweiligen Situation lebendig machen. Ein Prediger, der sagte mal, wir müssen Schwertschlucker sein, damit wir dann auch das Schwert ziehen können. Also viel Wort Gottes rein, damit wir dann auch Wort Gottes haben, was wir ziehen können. Schwertschlucker. Wie tragisch wäre es, wenn im Kampfe der Soldat statt des Schwertes nur so ein Brötchenmesser aus seiner Scheide rauszieht. Das hier vorne ist schon ein anderes Kaliber. Hä? Aber das passiert, wenn wir nicht im Wort Gottes zu Hause sind. Dann bist du in der Situation, wo du es brauchst, und dann hast du bloß so ein Brötchenmesser zur Verfügung. Zur Jüngerschaftsschule dürft ihr ja dieses Jahr Bibelverse lernen. Ihr dürft, ja. Ihr dürft euch im Schwertschlucken üben. Ja. Paulus schreibt den Kolossern, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Es ist wichtig, damit du dann im Kampf das Schwert ziehen kannst, damit du das Schwert rausbringst. Ja. Das Wort Gottes ist ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119 lesen wir das, dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Wege. Wer von uns will schon im Finstern laufen, da stolpert man nur, stößt sich, fällt hin und tut sich weh. Die Menschen, die Gottes Wort missachten, die stolpern so durch ihr Leben. Auf die wichtigen Fragen des Lebens haben sie keine Antworten. Sie haben auch keine Orientierung für ihr Leben. Sie wissen nicht, wo sie herkommen und wo sie hingehen. Sie wissen nicht, wozu sie leben. Das ist ein Leben in der Dunkelheit ihres Herzens. Wie gut ist es doch, ein Licht auf dem Weg zu haben, Orientierung zu haben, den Weg zu sehen und das Ziel zu kennen. Wie gut ist es, wenn ich mein Leben an Gottes Werten ausrichten kann. Das gibt Halt. Und wie gut ist es, in Lebensfragen Antworten zu finden im Wort Gottes. Welch ein Schatz ist Gottes Wort auch in dieser Hinsicht für uns. Wir leben heute in einer Zeit, die die Bibel als Endzeit bezeichnet. Jesus wird bald wiederkommen. Die Katastrophen nehmen zu. Die politische und wirtschaftliche Lage wird immer komplizierter. Krieg und Terror nehmen überhand und. Wie wichtig ist es, inmitten all der kommenden Dinge Orientierung von Gott her zu haben. Ihr Lieben, lasst uns im Wort Gottes gegründet sein, damit wir die Zeichen der Zeit von Gott her erkennen. Jesus hat es mal dem Volk Israel gesagt, ihr könnt das Wetter beurteilen. Ja? Wenn da eine Wolke kommt, dann wisst ihr, es regnet. Aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Wir müssen im Wort Gottes zu Hause sein, gegründet sein, damit wir die Zeichen der Zeit von Gott her erkennen, damit unser Blick auf ihn gerichtet ist, damit wir dann nicht von den Umständen her völlig erschrocken sind, oder nur dann dort drauf unseren Blick richten. Wir müssen unseren Blick auf ihn richten. Dann werden wir feststehen und wissen, um was es geht. Wie wertvoll wird uns das sein, wenn wir in dieser Zeit Gottes Wort im Herzen haben? Ein letzter Punkt dazu. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Sein Wort hat in Ewigkeit Bestand. Wenn wir an den Anfang der Verkündigung denken, wissen wir auch warum. Gott und sein Wort sind eins. Da Gott ein ewiger Gott ist, ist auch sein Wort ein ewiges Wort. Es wird nicht vergehen, es wird sich nicht verändern im Laufe der Zeit. In unserer Welt, da verändert sich so vieles. Aber Gott und sein Wort verändern sich nicht. Wir haben ja einen bleibenden Schatz, einen ewigen Schatz. Es lohnt sich, diesen Schatz zu besitzen und daraus zu leben. Abschließender Gedanke. Schätze muss man suchen und ausgraben. Nun musst du deine Bibel nicht erst suchen, es sei denn, du hast sie verlegt. Aber du musst es suchen, wenn du deine Bibel aufschlägst, wenn du sie liest, dass du Gottes Wort im Herzen empfängst. Dass du Gottes Reden dadurch vernimmst. Und das musst du suchen. Und du musst es lernen, im Wort Gottes zu graben. Das heißt, dass du dir Zeit nimmst dafür, dass du auch mal zu einem bestimmten Thema, was dich bewegt, in der Bibel nachliest und es in deinem Herzen bewegst. Lies die Bibel nicht nur wie ein Buch. Lies die Bibel nicht oberflächlich. Lies die Bibel als das lebendige Wort Gottes, welches dein Leben erneuern kann, welches dein Leben ganz reich machen kann. Lies deine Bibel mit der Erwartung, in diesem großen Schatz einen ganz neuen Edelstein zu entdecken. Denken wir daran, was die Menschheit unternimmt, nur um ein paar Gramm Gold zutage zu bringen. Denke daran, wie viel es sich die Menschen kosten lassen. Wie viel mehr sollten wir daran setzen, diesen unvergänglichen Reichtum in Gottes Schatzkammer zu entdecken? Es ist uns oft nicht bewusst, wenn wir die Bibel zur Hand nehmen, welchen Schatz wir da in den Händen haben. Ich wünsche uns, dass uns das bewusster wird, wenn wir die Bibel zur Hand nehmen, wow, welch ein Schatz, was ich da jetzt wieder entdecken darf. Zum Schluss noch ein Wort aus Psalm 119. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Ist ein so ein Freudewort aus diesem Psalm 119, was ich am Anfang erwähnte. Wenn ich diesen Vers lese, dann habe ich einen Jäger vor mir, der sich früh in der Dämmerung auf seinen Hochstand begibt, in der Erwartung, ein Wild zu schießen und somit große Beute zu machen. Ich finde, das ist ein gutes Bild für uns. Auch wir können uns immer wieder an so einen stillen Ort zurückziehen und das Wort Gottes aufschlagen, in der Erwartung, große Beute zu machen. Ich hoffe, mit diesen Worten dir ein wenig von dem Reichtum der Schatzkammer Gottes vor Augen gemalt zu haben und dass du Freude und Lust bekommen hast, in deinem Leben diese Schätze zu entdecken, wieder neu zu entdecken oder dran zu bleiben. Amen. Wir wollen jetzt an dieser Stelle, wollen wir gerne unsere Gebetszeit für unser Land haben.